Da ist er endlich. Der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder möchtigern Hacker. Für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischem Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golf-Professionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker.
Schönen guten Morgen, Flo. Ich grüße dich. Wo bist du?
Guten Morgen, Steffen. Grüße nach Münster. Ich bin aktuell mal ein paar Tage, ganze zweieinhalb Tage in Berlin.
Ja, warst du unterwegs die ganze Zeit, ne? Oder erstmal waren wir unterwegs, ne?
Erstmal waren wir in Abu Dhabi, genau. Und dann hatte ich zwei Tage Pause und bin dann nach Mauritius.
Also Mauritius war hervorragend, weil da konntest du gleich golfmäßig richtig loslegen. Problem war eigentlich nur, gab keine Schläger, ne?
Oder wie? Also das war eine Horroranreise. Also das ist man denkt ja immer, okay, beim BER in Berlin, aber diesmal hatten sie wirklich keine Schuld. Wir sind dann da hingekommen zum Einchecken bei Turkish Airlines und da waren 350 Menschen, weil also keiner konnte einchecken, ein weltweiter Server. Einbruch von Turkish Airlines und dann wollten sie uns erst nicht mitnehmen und dann sollten wir umbuchen und dann konnten wir dann doch mitkommen und in Istanbul beim Umsteigen sind wir gelandet und dann standen dann direkt schon drei Golfcarts am Flughafen am Ende der Gangway.
Die euch dann zum neuen Flieger bringen mussten.
Die haben uns dann direkt zum neuen Gate gebracht und da sind wir dann reingehetzt wie die Wahnsinnigen und dann war natürlich schon auf dem Flug klar, naja gut, das mit dem Gepäck wird dann echt eng und wir sind dann Samstag früh gelandet. War auch nett, dass dann noch ein Zyklon wütete auf Mauritius. Ja. Und dann hat es wirklich bis Dienstagabend gedauert, bis dann Koffer und Golftasche da war. Also Golfschläger kannst du dir ja allein vor Ort, das ist ja kein Problem.
Aber ja, so aber dann trotzdem.
Ja, so 35 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit, dann so jeden Abend eine Jeans an. So, das ist übrigens immer noch feucht.
Also. Ja, lerne, fliege nicht in Jeans.
Aber dann war es schön. Dann war es schön. Also es war eine super Destination, die ich wiederholen werde oder auch du wiederholen oder mal machen wirst. Haben wir auch.
Ja, wir sind in der Planung für Januar 22.
23.
Entschuldigung, 23 natürlich. Dahin zu gehen und
genau.
Ist toll. Wir waren vorher in Abu Dhabi, haben ein bisschen Golf gespielt und haben fleißig trainiert und es war eine tolle Zeit. Abu Dhabi macht wie immer Spaß. Und dann haben wir diesen Jahr Slinks gespielt, wo die Tour ein paar Wochen vorher gespielt hat und da muss ich wirklich sagen, also ich kann mich schwer erinnern, dass ich jemals einen Platz auf der Welt gespielt habe und waren einige, der in so einem unglaublich guten Zustand war.
Ja.
Ja. Das war spektakulär, muss man wirklich sagen. Und also, das Schönste, mir macht ja wirklich am meisten Spaß, ich finde das Putten am tollsten. Mhm. Und dann auf diesen Grüns zu spielen. Und das ist, was wir schon mal in einer der früheren Folgen besprochen haben. Es ist so schade, dass man im Fernsehen gar nicht erkennen kann, wie stark onduliert und wellig diese Grüns wirklich sind.
Ja, das stimmt.
Das also, stimmt. Weißt du manchmal gar nicht, wo du den eigentlich hinstarten lassen musst. Und das ist eine Aufgabe.
Total spannend. Also du hast ja kaum einen Unterschied zwischen Vorgrün und Grün auch gesehen. Ne? Also die Mehrkante so minimal. Du hast es dann auch im Fernsehen gesehen, als das Turnier war, dass ganz viele auch außerhalb oder die meisten auch außerhalb des Grüns schon geputtet haben, was total korrekt natürlich auch ist. Aber die haben ja auch, die Teeboxen waren ja wie unsere Grüns hier in Deutschland. Also es war ja, du hast ja nicht mal getraut, irgendwie ein Divot rauszuhauen oder sowas. Also das war phänomenal, aber auch eigentlich egal, wo wir gespielt haben. Ne? Also auch National und auch Sadiat, Zustände da unten. Also wenn jemand auch, der so sehr ambitioniert ist und sagt sich, ich möchte mal ins Trainingslager, gerade in den Wintermonaten, dann ist das eigentlich so.
Kann man gut machen da, ne?
Ja, innerhalb von 6-7 Stunden schon das Beste, was du machen kannst. Ne?
Finde ich auch. Und weil wir da so viel schön geputtet haben, auch viel Putten geübt haben, ist die heutige Folge, besprechen wir das Thema Putten. Mhm. Der Putter ist der Schläger in der Tasche, den man am meisten benutzt.
Ja.
Und mit dem man auch am meisten differenzieren muss. Nicht? Also es gibt wahrscheinlich keinen anderen Schläger, mit dem man so viel unterschiedliche Distanzen zu überbrücken hat. Ne? Du hast ja einen 30-Zentimeter-Putt, dann hast du einen 15-Meter-Putt, dann hast du einen 6-Meter-Putt.
Ja.
Und das macht die Sache schwierig.
Ja.
Und fangen wir mal mit ein paar Statistiken an, damit die Golfspieler auch so ein bisschen, die Weekend-Golfer, wie sie heißen, die Amateurgolfer, sich nicht so aufregen, wenn sie mal aus 2,50 Meter den Putt nicht lochen. Wie viel Prozent lochen die Tourspieler aus 2,50 Meter?
Na, knapp die Hälfte.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Also die Wahrscheinlichkeit für einen Putt aus 2,5 Metern liegt wirklich so bei 50%. Und ja, aber das mit dem Aufregen, das war ja auch, was du gerade gesagt hast, ja auch wieder so ein deutsches Problem. Also viele kennen ja die Statistik gar nicht und überschätzen sich ja da maßlos. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele ja auch gar nichts im eigenen Training dafür geben. Also es findet ja auch kein Training oftmals statt. Ne? Gehen wir ja später nochmal drauf ein, aber so bei den meisten sieht so ein Putt-Training aus, okay, Abschlag 1 ist noch besetzt, ich habe noch 5 Minuten Zeit, ich gehe mal ein bisschen putten. Ne?
So. Ja, man muss sowas natürlich mit Sinn und Verstand machen, wie jede Übung für sein Golfspiel. Ne? Ja. Aber viele wissen auch zum Beispiel gar nicht, dass die Lochchance von einem PGA-Tourspieler aus 6 Meter Entfernung nur noch bei 15% liegt.
Richtig.
Ja. Und wenn sie, und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn die jetzt doppelt so weit weg sind, also 12 Meter vom Loch, dann haben die schon eine 10%ige Chance, einen Dreipad zu machen.
Ja, also wir reden hier vom Tourspieler.
Ne? Vom Tourspieler reden wir.
Ja.
Und das sollte man sich bewusst werden. Und es ist eben alles nicht so einfach, ne?
Ja, also auch weil du gerade sagst, 12 Meter, 10% Chance beim Tourspieler. Man hat mal herausgefunden, dass der erste Putt nach einem vollen Approach-Schlag ins Grün, was schätze, wie weit ist der weg? Der erste Putt aus einer größeren Distanz, 100 Meter, 120 Meter, im durchschnittlichen Golf, was schätzt
du? Na, 8 Meter.
Ja, 12 bis 15 Meter.
12 bis 15 Meter, ja.
So, jetzt hast du schon beim Tourspieler eine 10%ige Chance, dass ein Dreipad bei rauskommen kann. Jetzt kannst du das auf dem Freizeitgolfspieler packen. Mhm. Da ist natürlich die Chance schon deutlich, deutlich weiter höher. Aber da sieht man eigentlich auch gleich, okay, womit sollte ich denn anfangen? Also soll ich eher mit kürzeren Putts anfangen oder soll ich mit längeren Putts anfangen zum Training oder zum Üben? Ne? Mhm. Weil du hast ja eigentlich immer die beiden Dinge. Du hast hier einmal die Lenkkontrolle und du hast die Richtungskontrolle.
Weißt du eigentlich, was ist, wenn die Lenkkontrolle passt und die Richtungskontrolle passt?
Dann geht der Ball ins Loch.
Ja, so ist es nämlich. Habe ich letzte Woche beim Mannschaftstraining gefragt, konnte mir keiner sagen.
Wirklich?
Okay. Ja, ich habe gefragt, was ist denn, wenn die Länge stimmt und die Richtung? Haben sie ein bisschen komisch geguckt. Ich sage, na, dann ist der drin. Ja, so, dann war's, wir haben gelacht, ne, war lustig, ja.
Ja, sehr gut.
Ja. Wie viel Putts sollte denn ein Golfspieler machen auf einer Runde?
Frage ich regelmäßig in meinen Puttkursen.
Und dann kommt die Antwort, na, immer zwei.
Immer zwei, ja.
Ist auch nicht richtig.
Sondern?
Naja, guck mal, du musst ja schon mal sehen, jetzt hast du einen Schlag ins Grün gemacht. Mhm. Die Fahne steht 3 Meter weg vom grünen Rand.
Mhm.
Und du hast aber das Grün verfehlt und liegst im Vorgrün. Also du bist jetzt vielleicht 4 Meter weg von der Fahne.
Mhm.
Und wenn du ganz schlau bist, dann pattest du den vom Vorgrün.
Hm.
Ne, wenn's die Bodenbeschaffenheit und die Balllage eben hergibt. Ne?
Ja.
So, wenn du den jetzt darauf pattest und dann nochmal 2 Putts machst, dann hast du ja aus 4 Meter 3 Schläge gemacht.
Richtig.
Und damit passt das nicht mit den 2 Putts. Also du musst diesen ersten natürlich, den man vom Vorgrün nicht statistisch als Putt zählt, das ist der erste ran.
Mhm.
Und dann muss der nächste rein. Das ist die Aufgabe.
Richtig, genau.
Ja. Genau. Und das ist auch übrigens bei Tourspielern immer sehr interessant. Natürlich sind die Statistiken von Tourspieler zu einem Amateurgolfer immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Aber wenn die das Grün verfehlt haben mit ihrem Schlag zum Grün, ne?
Ja.
Dann brauchen die nur noch 1,25 Putts im Schnitt. Also das ist ja so eine hohe Quote an Up-and-Down-Rettung oder Chip-Putt, Pitch-Putt, Bunker-Putt.
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn. Ne?
Total. Wenn Sie aber das Grün in Regulation treffen, also PGA-Tour-Durchschnitt, Putts pro Grün, 1,757 im Schnitt. So, wenn jetzt die Heike sagt, also wie viel Putts sollst du machen? Na, immer zwei. Dann sind ja diese zwei gar nicht mal so weit weg von diesen 1,757. Aber wie du natürlich richtig gesagt hast, man kann es nicht verallgemeinern, weil wenn ich das Grün nicht treffe, dann sieht natürlich die Statistik wieder vollkommen anders aus. Viele machen sich aber auch den Druck.
Ja, sie machen sich den Druck. Und weißt du, was eigentlich schade ist? Es gibt doch so viele Analyse-Tools in Telefon oder in Uhren oder in weiß ich was. Aber die einfachste Analyseart, die es für so eine Golfrunde gibt, das mache ich in jeder Runde. Ob ich zum Spaß spiele oder im Turnier, ich schreibe das auf eine zweite Scorekarte. So, da mache ich ein Kreuz für Fairway getroffen, dann mache ich ein Kreuz für Grün getroffen. Oder wenn ich das Fairway links oder rechts verfehle, dann mache ich eben ein L oder ein R. Ja. Und dann schreibe ich mir die Putts auf.
Ja, das können ja ganz viele nicht sagen. Also
das machen wirklich so wenige, wenn du fragst, wie viel Putts hast du gemacht, können sie dir nicht sagen.
Ja, richtig. Das Schöne ist, ich mache es ja auch für mich, dass ich mir einfach Striche mache, wie viel Putts ich gemacht habe. Es ist so ein unbewusster Anreiz, der entsteht, ne? Also du willst halt, dass diese Statistik auch gut ausfällt, ne? Also ich roh.
Erzähle ich dir aber noch mal kurz eins zur Statistik, ne? Also wenn jetzt jemand eine Paarrunde spielt, eine Nullrunde, ne?
Ja.
Und der trifft alle 18 Grüns.
Yep.
Und dann macht der immer zwei Putts, ne? Stark eigentlich, ne? So. Aber jetzt pass auf, jetzt verfehlt der alle 18 Grüns.
Ja.
Liegt 18 Mal im Vorgrün und macht dann nur 18 Putts.
Ja, da hat er auch eine paar Runden gespielt.
Also, so, verstehst du? Ja. Also, was machst du denn nur? Wichtig ist natürlich, wenn du jedes Mal kommst und da steht jedes Mal 41 Putts, 42 Putts, 43 Putts oder sowas, ne? Dann ist das natürlich zu viel. Und da kann man schon ein bisschen was rausholen für sein Handicap.
Ja, da muss man halt den Trainingseffekt auch richtig legen, ne? Da muss man halt auch in seinen Schlagarten unterscheiden und dann gucken. Ist es denn jetzt der Fall, dass ich jetzt, wenn ich den Slicer barriere, weniger Schläge mache auf einer Golfrunde? Oder ist es vielleicht besser, meinen Putten zu üben? Oder meine Annäherungsschläge, ne? Je nachdem. Genau. Aber das wissen halt viele nicht.
Ne? Ja, da muss man, kann man schöne Leistungstests machen, die haben wir Pros ja auch. Wir Pros haben eine solche Menge an Übungen fürs lange, kurze Spiel und fürs Putten, die man sich besorgen kann, die wir gerne aushändigen und dann muss man es auch mal machen. Ne? Dann kriegt man mal so ein bisschen so einen Überblick. Dann gibt es für die Tourspieler, die haben dann mehrere Coaches. Die haben einen Swing-Coach, ne? Oder einen Short-Game-Coach und so. Ne?
Ja.
Und einige haben auch einen Putt-Coach.
Mhm.
Ne? Soll ich dir mal was erzählen? Beim Ryder Cup in Paris, glaube ich, war das damals.
Ja.
Da waren von den 12 europäischen Spielern hatten 10 den gleichen Putt-Coach. Das ist der Phil Kenyon, das ist so ein Putt-Guru, ne? Und dann haben wir uns mal gefragt, ist der so gut? Oder was ist der Grund, warum die, soll ich dir sagen? Es gibt keine Putt-Coaches. Yes. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige Putt-Coaches auf der Welt, die sich so spezialisiert haben, dass sie mit den Tourspielern nur das Putten besprechen. Das ist verrückt, ne?
Wahnsinn.
Und darum war das da der einzige Putt-Coach, der da rumlief.
Okay.
Ja, also interessant, ne?
Monopol, ja.
Monopol, ja.
Ja, du hast ja noch ein bisschen Dave Pelz so von früher, ne?
Genau.
Aber der war eigentlich auch eher so ein bisschen rund ums Grün, glaube ich.
Ja, rund ums Grün, ja, genau.
Ne? Ja, ist spannend. Lass uns doch mal so ein bisschen in die Technik eintauchen beim Putten. Ne? Lass uns mit der Ansprechposition mal beginnen. Also da sieht man ja eigentlich auch oftmals auf der Tour die unterschiedlichsten Dinge, ne? Also
ja. Genau.
Wenn du überlegst, Jack Nicklaus früher, wie er am Ball stand beim Putten, Tiger immer sehr aufrecht, Harrington immer 1,5 Meter breit.
Also stand, du kannst ja 100 Spieler hinstellen und alle 100 stehen anders.
Richtig, genau.
Ne?
Genau.
So. Genau. Und dann ist ja auch immer die Frage, womit zielst du denn? Oder was zeigten, da mussten da hin zeigen, wo du hin willst, ne? Dann kommen die Antworten, die Füße oder die Schultern oder was weiß ich, ne? Und dann musst du dem sagen, naja, die Schlagfläche, ne?
Richtig.
Genau. Na, die, also die Schlagfläche muss erstmal dahin zeigen, wo du den Ball hinstarten lassen möchtest.
Richtig.
Und ob jetzt die Füße ein bisschen offen sind oder ein bisschen geschlossen sind oder schräg oder Gewicht ein bisschen links oder rechts oder so, ne? Das hat ja erstmal nicht so viel Einfluss. Das ist ja viel Persönlichkeit dann dabei, ne?
Absolut, genau.
Ja, und dann greifst du den Schläger, ne? Und dann gibt es so viele verschiedene Grifforten, wie man den halten kann, ne?
Ja, ja. Ich habe das mal gesehen, es war von viele, viele Jahre her, gab es einen Artikel im Golfmagazin, hatte mal ein Journalist oder ein Fotograf ein Foto gemacht bei den French Open, hießen sie damals, als dann da National Paris, wo der Ryder Cup auch stattfand. Und da hatte er 50 Tourspieler fotografiert, und zwar nur deren Griffe auf dem Puttinggrün.
Ja.
Und das waren 50 verschiedene Griffe.
Ja, genau. Ja,
also es ist extrem individuell.
Ja.
Viele, die ein Putt-Problem haben, wechseln oft ihre Griffe. Sergio Garcia ist so ein Fall, ne? Der, würde ich sagen, so der Putt sein schlechtester Schlag ist. Also ne, in Anführungsstrichen.
Ja.
Aber es ist erstaunlich zu sehen. Ne?
Also. Ja, ich wechsle die Putt-Griffhaltung auch innerhalb der Runde. Mhm. Also ich spiele kurze Putts mit einem anderen Griff als längere Putts. Und ich habe manchmal so ein bisschen diesen kleinen Gipszucker in der rechten Hand. Das ist so diese neurologische Störung im Gehirn, die dann einsetzt, wenn man dann sich voll konzentriert und irgendwie versucht, mit dem Schläger gerade an den Ball zu kommen, dann zittert deine Hand. Manchmal ist es da, manchmal ist es nicht da, aber eben kurze Parts kann ich mit diesem sogenannten Claw-Griff, das ist dieser Krallengriff, wo die Finger vorne so runtergehen, wo man ihn seitlich nur so wegschiebt mit der rechten Hand.
Ja.
Mit dem kriege ich aber nicht so viel Druck für lange Putts rein. Darum benutze ich da einen ganz normalen Griff. Und also da kann man durchaus auch variieren. Viele benutzen auch einen Cross-Handed-Griff.
Ja, auch viele Japaner.
Ja, genau. Die haben die rechte Hand oben für den Rechtsangreifer, die linke Hand unten. Ja. Kann die Handgelenke ein bisschen stabilisieren. Ist auch totale Geschmackssache.
Total.
Ich finde immer wichtig, man muss das alles ausprobieren.
Ja, man muss auch eine Chance geben. Ne?
Also ja, manche spielen irgendwie 25 Jahre Golf jetzt bei uns im Golfclub und die haben noch nie den Schläger anders ergriffen.
Ja.
Oder die haben auch noch nie einen anderen Putter gehabt oder noch nie einen anderen Griff auf dem Putter drauf gehabt oder sowas.
Richtig.
Oder eine andere Ansprechposition. Sie machen immer dasselbe und da wird mir zu wenig probiert.
Das stimmt. Also auch wenn du jemanden wirklich hast mit so einem leichten Jips, also das ist ja erstaunlich, ne? Du hast den Jips, Bernhard Langer ist das prominenteste Beispiel, der hat ja dann früher in den 80er, 90er Jahren, hat er ja dann mit der linken Hand am Schaft unten angegriffen.
Ja.
Und dann hat er dann mit der rechten Hand seinen Unterarm umwickelt quasi, bis er dann zu dem Broomstick-Putter gewechselt ist.
Der lange Besenstiel.
Ist ja purer Stress, ne? Also es entsteht
ja nicht
bei Probeputz. Ne?
Es ist, weißt du, es ist, die sind so verzweifelt.
Ja.
Ja, das ist auch Garcia, wenn der mit Augen zu puttet.
Richtig.
Ja, was er Zeit macht. Oder Spieth, der zum Loch guckt, während er den Putt spielt. Ja, und das ist Endstufe der Verzweiflung. Die wissen nicht mehr weiter.
Ja.
Verstehst du? Die wissen nicht mehr, was sie machen können, damit sie irgendwie diese Putts da reinkriegen.
Ja.
Und das ist Wahnsinn. Und das ist
da hilft in dem Moment schon so eine kleine Umstellung alleine Richtung Cross-Handed, wie du gesagt hast. Das fühlt sich für viele ja schon sehr komisch an.
Wenn sie es dann aber machen, sagen sie oftmals aber auch, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Ja, genau. Und wenn du dann aber wirklich bei den ganz harten Fällen auf den Clawgriff gehst, also das braucht schon Zeit, das fühlt sich schon hässlich an. Aber nochmal zurück zum Cross-Handed. Ich denke, viele unserer Zuhörer werden auch Cross-Handed putten, auf gar keinen Fall lange Putts so putten.
Nee, ne?
Nein, also ab 15 Meter aufwärts wird Cross-Handed schon schwierig, das zu steuern, und mittlerweile sind die Meinungen, ja, man sieht es ja auch bei Tourspielern, dass die sehr lange Putts, ne, 20, 25, 28 Meter, sagt man ja auch immer, du, damit musst du alles nur aus den Schultern, bloß keine Hände, das ist völliger Quatsch. Ja, die sind alle am Leg-Putten, die bringen.
Ja, Leg-Putten muss man vielleicht erklären, ne? Leg ist schon ein kleiner Schubser, Wackler aus dem Handgelenk damit, ne? Also dieses, ich muss mich total versteifen und muss alles festmachen, Handgelenke, Ellbogen, Schulter. Manche stehen ja da, als wenn sie irgendwie eingefroren sind.
Ja.
Und alles steif. In Wirklichkeit führt das dazu, dass erst recht alles wackelt.
So ist es, genau.
Weil man das gar nicht so stabil halten kann durch die Bewegung. Ja. Ne? Und wie gesagt, bei langen Putts brauchst du ein bisschen mehr Feuer. Ja. Und wir wissen ja, Handgelenke sind der größte Faktor für Schlaglänge bei den langen Schlägen, ja, ja, mit. Und da brauchst du eben bei Putts auch ein bisschen kleinen Schubser aus den Händen.
Richtig. Genau. Das Einzige, was ich noch empfehlen würde beim Puttgriff, auch wenn es sehr, sehr individuell ist, man muss da auch seinen eigenen Stil finden, wie du auch gesagt hast, ist dann schon so in den kürzeren Putts auch ein sogenannter Einhebelgriff. Ne? Also dass wirklich der Putter, gehen wir jetzt vom Standardgriff aus, definitiv weniger in den Fingern liegt, sondern mehr in den Handflächen. Also ich empfehle eigentlich oftmals auch, der Putter durchläuft die jeweilige Lebenslinie.
Genau.
In Hände.
Der liegt nicht so stark in den Fingern wie
ganz
bei den.
Ganz genau so. Da kannst du schon die Handgelenke ein bisschen passiver gestalten, ne? Dann ja, ist genau, dann weniger ja, Gewackel ja dabei, zumindest was die kürzeren Putts betrifft. Ja, aber ja, ja, da ja kann jeder sehr individuell unterwegs sein, wie ich finde. Genau. Ansprechposition. Aber wenn du,
ja, warte mal, wenn wir ja nochmal bei den Händen sind, ne?
Ja.
Ich meine, die Hände haben ja den Putter in der Hand, natürlich, klar. Mhm. Und dementsprechend auch den passenden Griff, der da ja an dem Putter dran ist. Mhm. Jetzt gibt's ja dicke, ganz dicke, super dicke, ganz dünne Pistolenform, alles Mögliche. Manche mhm sind nach 30 Jahren so runtergeratscht, dass sie mit ihren Fingern schon am Stahl sind, unten drunter sind. Mhm. Die Zeit der ganz dicken Puttergriffe ist vorbei, irgendwie habe ich den Eindruck, ne?
Ja, es gab eine Zeit, das war der absolute Trend. Jeder musste so einen dicken Griff haben, dann der nächste musste den noch dickeren haben. Das hat sich wieder geändert. Also du siehst es auch auf der Tour, da ist kaum noch einer unterwegs mit einem dicken Griff, weil sie natürlich auch alle gesagt haben, okay, sie verlieren jegliches Gefühl. Ne? Also sie haben überhaupt keine Verbindung mehr zum Schläger an sich selber. Ne? Also total tote Hände, total totes Gefühl durch diesen dicken Griff. Also mhm, da sind sehr viele bei den Standardgriffen wieder zurückgekehrt, um wieder mehr Touch entwickeln zu können. Zum Beispiel Tiger Woods, ja. Mhm. Tiger Woods spielt ja nun den gleichen Putterkopf seit gefühlten 20 Jahren.
Ne? Ja.
Hat aber immer mal so einen Schaft gewechselt, etc. Aber
hat ganz kurz hat er mal einen anderen Kopf gehabt. Das war sehr
ganz, ganz kurz, ja, ja. Aber er hat immer gesagt, er will immer seinen Originalgriff vor 25 Jahren auf dem neuen Putter haben.
Ja.
So, und da haben genau die natürlich geschwitzt. Ich meine, so ein Puttergriff, der zerbröckelt, der zerbröselt, ja, den genau musst du da erstmal runterretten.
Ja, genau.
Dass der auch ganz bleibt. Ne? Ich meine, wir ja haben schon beide ja sehr viele Schläger repariert. Das ist echt eine Aufgabe. Aber das war für ihn das Wichtigste. Egal welcher Putter, egal welcher Kopf, welcher Schaft, welcher Leihwinkel. Ich möchte den gleichen Puttergriff wie immer mein Leben lang drauf haben.
Ja, wo wir auch beim Putter sind, nochmal, ne? Mhm. Also so ein Putter kaufen ist wirklich eine total individuelle Geschmackssache.
Ja.
Ne?
Ja.
Da geht es um die Form, um die Farbe, um die Länge, um das Gewicht. Ja, einer fühlt sich wohler, wenn er ein bisschen mehr Gewicht unten hat, und ein anderer braucht ein bisschen leichteren Putter, ne?
Ja.
Da kann man auch wirklich gar nicht so viel sagen, was das Design des Putters angeht. Das muss man für sich selber finden. Ne? Manche brauchen lange Linien, damit sie besser zielen können. Vielleicht hilft ihnen das. Ne? Andere sagen, wenn das Ding so aussieht wie ein Raumschiff, das stört mich eher.
Hm.
Ne? Aber die Länge muss eben passen.
Richtig.
Ne?
Ja.
Und der Leihwinkel sollte passen.
Mhm.
Und da kommen wir zu so einem schwungtechnischen Aspekt. Wenn du die Leute fragst, beschreibt der Putter eigentlich eine genau gerade Pendelbewegung?
Mhm.
Dann sagen die alle, ja klar, der muss genau gerade gehen.
Mhm.
Das ist aber technisch gar nicht möglich.
Also gut, kaum.
Also kaum, ja. Genau. Weil wenn du in deiner Ansprechposition stehst und die Hände hängen irgendwie unter deinen Schultern senkrecht runter, ja,
mhm,
dann hast du den Griff in der Hand, dann ist der Schlägerkopf aber immer weiter weg von dir
mhm
als deine Hände.
Mhm.
Das bedeutet, da ist schon eine Schräge in dem Schaft. Das ist also so, als wenn man bei einem Video eine Schwunganalyse der genau Schwungebene macht. Ne?
Genau.
Und wenn der Putter weiter weg steht als die Hände, schwingst du automatisch in einem kleinen Bogen.
Richtig.
Und umso weiter der Schlägerkopf weg ist von den Händen oder von den Füßen,
mhm,
desto größer wird dieser Schwungbogen. Oder richtig, desto runder wird dieser Schwungbogen. Man sollte also tunlichst vermeiden, irgendwie in so einer geraden Linie zu gehen. Ja. Das ist übrigens sowieso nicht wichtig für die Startrichtung, weil 87% der Startrichtung des Balles beim Putten wird durch die Schlagflächenstellung im Treffmoment bestimmt.
Ja.
Also die Leute müssen sich darauf konzentrieren, dass die Kelle gerade an den Ball kommt.
Ja.
Viel mehr als wie ist meine Bewegung.
Richtig.
Gibt so viele Tourspieler, die von außen nach innen durch den Ball durchschnippeln, schräg da durch und das Blatt ist gerade und die gehen trotzdem ran.
Richtig.
Ja. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, dem man vielleicht ein bisschen mehr Beachtung schenken sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also auch da ist Clubface is King.
Ne? Clubface is King, genau.
Ja, können wir noch mal ganz abschließend noch mal dazu zurück. Welcher Putter, du hast vollkommen richtig gesagt, total individuell. Ich finde es dann, ich sag's auch immer meinen Schülern, wenn ihr in ein Geschäft geht und da steht jemand und sagt, so, den müssen sie nehmen, dann ist das schon unseriös, weil man es echt nicht verallgemeinern kann. Ich arbeite seit 3 Jahren immer mit einer Ping-App. Da können wir wunderbar ein Putter-Fitting durchführen. Da gibt's auch andere schöne technische Möglichkeiten. Also Putter-Fitting, kopflastiger, weniger kopflastig, ja, soll der Schaft, wo soll der Schaft reingehen, Center schaftet für weniger Rotation etc. Ne? Also das kann man alles schön steuern.
Ja, das Schöne bei Ping ist ja auch, da kannst du mit ganz vielen Schrauben, kannst du dann die Länge individuell verstellen. Ne?
Und ja, super, längenverstellbare Putter.
Und dann hast du einfach den in die Position ganz schnell gedreht, wo du sagst, guck mal, jetzt stehst du richtig schön, super, weil zu viele Leute passen sich ihrem Putter an. Und früher könnte man wirklich sagen, 80% aller Amateurgolfer hatten zu lange Putter. Mhm. Ne? Dann haben sie den, dann haben sie den ganz oben gegriffen und standen dann total aufrecht. Dann hat ihnen irgendeiner mal gesagt, ey, du musst viel weiter mit deinem Oberkörper nach unten, dann kannst du besser pendeln oder sowas. Mhm. So, dann sind die mit dem Oberkörper so nach unten abgetaucht, dass die Ellenbogen wie zwei Flügel nach rechts und links rausgeklappt wurden. Verstehst du? Und jetzt, dann haben sie dann ihre Schiebebewegung gemacht. Ne?
Richtig.
Das ist eine ganz schlechte Technik.
Ja.
Da darf nicht so viel Winkel in die Ellenbogen rein.
Richtig.
Und das Resultat war einfach ganz klar, die Schläger waren alle zu lang.
Ja. Ja. Na? Ja. Ja, Winkel-Ellbogen finde ich auch so ein wichtiger Punkt. Sind wir vielleicht so ein bisschen ganz kurz mal bei der Ansprechposition, ne?
Ja.
Beim Setup, also man sieht ja immer noch, auch bei langjährigen Golfspielern, dieses wird ja auch oft beigebracht, so wie man, der zum ersten Mal so einen Schläger in die Hand nimmt, so diese voll durchgestreckten langen Arme.
Nee, die wollen wir ein bisschen entspannen
eigentlich. Ja, aber du siehst es ja ganz oft.
Ja, du siehst es, ja genau.
Ja, also diese Ellbogen sind wirklich leicht gebeugt, die sind leicht am Körper auch angelehnt, ja, also dieses Durchstrecken der Arme finde ich total fatal, siehst du kaum auf der Tour, vielleicht noch Bryson DeChambeau, der ein bisschen steif, aber das, was der macht, ist ja sowieso völlig weg von allen.
Alles anders, aber du siehst es bei Justin Rose zum Beispiel sehr gut, der sich regelmäßig dann, bevor er dann den Schlag spielt, die Ärmel des Polohemdes quasi in der Achse einklemmt.
Richtig.
Um einen besseren Kontakt zu kriegen, damit die nicht so wie Hühnerflügel da rumflattern.
Ja, genau.
Die Dinger. Trotzdem sind sie nicht steif. Also, das ist ein Unterschied. Also, es geht darum, dass die Arme oder die Oberarme schon kompakt am Oberkörper sind.
Ja.
Trotzdem sind sie nicht steif. Trotzdem bleiben sie etwas gebeugt, weil alles, was du steif machst in deinen Armen, Handgelenken, Händen, tötet das Gefühl.
Richtig. Erstens das und zweitens ist es auch oft so, dass du natürlich, wenn du diese steifen, langen Arme hast oder gestreckten Arme hast, dass oftmals natürlich auch der Putterkopf im Setup auf der Spitze dadurch steht. Ne? Also es sollte schon
Unbequem stehen, ne?
Ja, ja, genau, bequem stehen. Ja. Und schön ist auch mal zu sehen, wenn man sich mal fotografieren lässt, so von dieser Down-the-Line-Perspektive, also von hinten quasi, dass so der Schaft des Putters mit den Unterarmen in einer Linie ist. Das finde ich immer ein ganz guter Hinweis. Dann steht man eigentlich verhältnismäßig korrekt am Ball.
Und dann sagen alle immer, Augen über den Ball.
Ja, genau.
Das hört man auch ganz oft.
Mhm.
Und jetzt kann man folgende Übung machen oder folgenden Test machen, okay?
Mhm.
Also, du nimmst das Loch, nimmst in einer geraden Linie, legst du den Ball, okay? Und dann packst du 10, 15, vielleicht 20 Zentimeter vor dem Ball, also quasi in Spielrichtung, machst du so einen Ballmarker auf den Rasen, über den du dann spielen möchtest. Und wenn du den genau darüber spielst, geht der Ball ins Loch.
Ja.
Dann musst du mal gucken, wenn du dich dann mit deinen Augen direkt über den Ball stellst und guckst dann runter, dann wirst du da stehen und dann wirst du sagen, da kann ich doch nie über diesen Punkt spielen. Der geht doch nicht rein, das sieht doch total schief aus.
Ja, der geht nach links, ne?
Der geht links, genau, so sieht's aus. Und dann kann, und das ist auch total individuell, kann man durch seinen Abstand mit den Füßen dann zu dem Ball herausfinden, in welcher Position oder in welchem Abstand sieht das für die Augen am besten aus, über diesen Ball zu spielen.
Richtig.
Und das ist bei dem einen, wenn man ein bisschen weiter weg steht, bei dem anderen ein bisschen näher dran. Aber das ist der beste Trick, um das rauszufinden. Also Augen direkt oben drüber ist nicht so, ne?
Nee. Weißt du, wer das immer gemacht hat?
Wer?
Jack Nicklaus.
Ja?
Als Jack Nicklaus immer in die Ansprechposition gegangen ist, hat er immer wieder sein, musst du mal bei YouTube schauen, hat er immer wieder seine Körperwinkel verändert. Der hat quasi so ein bisschen gewippt.
Ja.
Und das hat er nur gemacht, um für sich die perfekte Optik zu finden.
Richtig. Der ist immer, der ist immer nach hinten und vorne mit dem Oberkörper.
Genau,
und
dann hat er Ja. Also auch individuell, es gibt natürlich auch die Puttspiegel, ne, die dann unten liegen, wo man dann so seine Augenlinie von oben sieht. Also natürlich, wenn jemand sehr, sehr aufrecht steht und die Augenlinie ist sehr stark zwischen Füßen und Ball, kann das eine Auswirkung haben, natürlich auf das Wegnehmen des Schlägers. Also je aufrechter ich bin, desto mehr ist die Gefahr, dass ich sehr stark nach innen wegnehme oder sehr. Das Gegenteil ist, wenn ich sehr stark nach vorne gebeugt bin, dann nehme ich auch oftmals den Schläger steiler weg nach außen. So eine gute Mitte, aber das, was du gerade natürlich gesagt hast, man muss das auch individuell für sich finden. Reden wir kurz über die Ballposition zwischen den Füßen.
Mhm.
Ja, wir wollen ja schon, ich würde sagen, der Putt ist schon so der einzige Schlag mit dem Drive zusammen, wo wir den Ball in einer gewissen leichten Aufwärtsbewegung treffen möchten, damit wir einen neutralen Ballspin generieren können.
Mhm.
Und dementsprechend empfehlen wir schon so die Ballposition leicht links der Mitte, ne?
Genau,
ja.
Vielleicht links der Mitte, genau.
Ja, weil wenn er zu sehr mittig oder gar rechts sogar liegt, dann kann es sein, dass der Schläger noch in einer vertikalen Abwärtsbewegung sich befindet. Und dann könnte die Gefahr groß sein, dass der Ball erstmal Backspin aufnimmt und
man muss ja auch wissen, dass der Ball liegt ja durch sein Gewicht in einem Loch im Rasen drin. Ja, auch wenn der Rasen kurz ist oder so, ja, aber er liegt auf jeden Fall mal in einem Loch. Und wenn du dann von oben nach unten auf den Ball raufhaust mit dem Putter, dann haust du den quasi in das Loch rein.
Richtig.
Und dann springt der da raus und dann hüpft der und dann ist natürlich im Grunde, dann brauchst du doch schon irgendwie viel Glück, dass der da noch hinkommt.
Ja, jeglicher Kontrollverlust, was die Lenkkontrolle betrifft. Ja, ja. Du siehst es sehr oft bei langen Putts, dass die Bälle erstmal abheben und dann quasi sich ins Rollen entwickeln.
Ja, genau. Ja.
Okay, Setup. Du puttest ja viel mit dem Trackman.
Ne? Ja, genau.
Okay,
und du puttest viel mit dem Sam Puttlab, ne? Analysegerät
fürs Putten. Ja, ja.
Erzähl mal.
Eigentlich mit meinem Lieblingstool. Man könnte das natürlich auch so ein bisschen zur Weltraumforschung machen, aber so ein bisschen Feedback nach dem Putten ist schon super. Sam Puttlab ist ein Ultraschallgerät, was so die wichtigsten Parameter misst. Und zwar auch einige Parameter, die das menschliche Auge eher weniger sehen kann oder aufnehmen kann. Ne, das ist also eine Analyse, du machst 5 oder 10 Putts und die werden dann gemessen und dann gibt es ein Endresultat und dieses Endresultat vergleicht dich quasi mit Tourspielern. Also man hat 300 Tourspieler genommen in Amerika und die wahrhaftig vermessen und da sind dann Daten bei rausgekommen und diese Daten werden unterschieden in 3 Kategorien. Das erste sind also technische Aspekte. Ja, also wie wird gezielt, wie ist die Schlagfläche im Treffmoment, wie ist die Schwungbahn, wie ist vor allen Dingen das Verhältnis, wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch.
Okay. Ja.
Mittigkeit des Treffens,
ja.
Vertikaler Eintreffwinkel, also Abwärts-Aufwärtsbewegung, Ballspin. Der zweite Wert, den ich auch immer verhältnismäßig spannend finde, ist das Timing, also der Rhythmus.
Ja.
Sprich, wir messen immer einen 4-Meter-Putt. Wie ist das zeitliche Verhältnis oder wie hoch ist die Geschwindigkeit meiner Ausholbewegung im Vergleich zur Beschleunigung dann hin zum Treffmoment?
Mhm.
Ja. Und dann kommt so der wichtigste Punkt, das ist die Consistency. Consistency auf Deutsch ist die Wiederholbarkeit.
Genau.
Das heißt also, wie bin ich in der Lage, meine Bewegung beim Putten immer wieder, ganz simpel ausgedrückt, gleich zu machen?
Ja, ja, genau.
Das heißt, und dann hast du ein Endergebnis. Ja, also alles, was so über 75% im Endergebnis ist, ist Tourwert. Das ist dann super gut. Da hast du also echt kein Problem beim Putten. Da muss es vielleicht beim Putten ein anderes Problem sein, wie Grünlesen oder Psyche zum Beispiel.
Ja, ja.
Und jetzt musst du dir vorstellen, dass 25% technische Werte als auch 25% Timing in dieses Endergebnis einfließt. Und sage und schreibe 50% die Wiederholbarkeit.
Ja,
krass. So, und er ist total krass. Und das zeigt ja wieder, egal eigentlich, wie du es machst, wichtig ist, dass du es immer gleich machst.
Ja, dass du es wiederholen kannst immer.
Ganz genau. Ja, weil das für mehr Selbstvertrauen sorgt, etc. Ich habe natürlich auch viele Kunden, die kommen dann und sagen, naja gut, jetzt habe ich hier so eine Analyse gemacht. Ich wusste, dass ich ein schlechter Putter bin. Jetzt weiß ich, dass ich ein ganz beschissener Putter bin nach der Analyse. Ja. Aber ich habe auch Mannschaftsspieler. Ich habe einen Mannschaftsspieler, der will vor jedem wichtigen Turnier immer am Tag vorher eine Analyse machen. Warum? Weil er weiß, dass er es richtig gut macht und das Feedback gibt ihm so viel Selbstvertrauen. Er sagt am nächsten Tag dann, ey, die Analyse gestern war wieder super, weil ich wieder bestätigt wurde in dem, was ich mache.
Genau. Weißt du? Das ist ja auch Training. Training ist ja nicht nur auf den Deckel geben, sondern auch sagen, ey, das machst du echt gut, ne?
Genau.
Ist das sowieso Psyche?
Ja, vieles. Also, ja. Ne? Ja. So. Also. Auch Thema Zielen zum Beispiel. Ne? Also, Fakt ist, dass Tiger zielt immer 3 Grad rechts vom Loch.
Ja, und sie ist so. Auch eine schöne Geschichte. Es gab mal einen Test. 300 Amateurgolfer, 50 Professionals sollten einen Putt lesen. Mhm. Ne? Mhm. Was glaubst du denn, wie viele von denen haben den Putt richtig gelesen? Die Professionals, die Amateure nicht oder die Hälfte oder gar keiner? Du weißt das eh sowieso, ne? Also, denn diesen Putt, keiner von den 350 Spielern konnte den Putt richtig lesen.
Unfassbar.
Das ist schon, ne? Das ist brutal, ne? Und das ist ja, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, ist ja auch meine Schwäche. Ich patte den schon dahin, wo ich den hinhaben will, ne? Mhm. Nur ich sehe es nicht. Mhm. Und ich habe, das haben wir jetzt auch in Abu Dhabi schön trainiert, für mich ist ganz klar, ich unterlese die alle. Mhm. Das ist ganz klar mein Fehler. Ich ziele 20 Zentimeter links vom Loch. Mhm. Ich hätte aber 40 Zentimeter links vom Loch ziehen müssen. Mhm. Und da kommen wir auch wieder, 1000 von 1000 laufen unten rum, nicht? Oder wie war dieser, schöne Pelz. Es gibt diesen blöden Spruch, diesen, wenn der unten vorbeiläuft, ne?
Ja.
Gibt's ja diesen, Amateurseite. Mhm. Völliger Schwachsinn. Ja, 9 von 10 Putts laufen unten rum.
Ja.
Egal ob Amateur oder Tourspieler.
Richtig.
Also das ist so unsäglich, diese Amateurseite da. Ja.
Können wir ja gleich auch nochmal darüber sprechen. Ich will nochmal ganz kurz zurückkehren zu Tiger, der 3 Grad rechts zielt.
Ja, genau.
Der kommt aber mit 0 an die Kelle, an den Ball.
Ja, genau.
So, ja. Also wenn der 3 Grad rechts zielt und kommt mit 0, 1, 0, 2 geschlossen auf den Anball, was 0 Auswirkungen hat auf den Ball aus 4 Metern, dass der nicht ins Loch geht. Wir gehen von einer geraden Ebenenfläche aus. Ja. Dem sagst du doch nicht, sag mal, wo zielst du hin?
Nee.
Das machst du doch nicht. Also viel wichtiger, kämen wir auch wieder da zurück, was du gesagt hast auch vorhin, ist doch, wie kommt die Kelle an den Ball? Und das siehst du dann im nächsten Punkt. Ist sie geschlossen? Ist sie geöffnet? Ja, da muss man ein bisschen mit Durchschnittswerten dann auch aufpassen, weil wenn du natürlich einen 2 Bälle pattest, einer 3 Grad offen, einer 3 Grad geschlossen, dann sagst du das System natürlich, wow, super, 0.
Ja.
Ist natürlich nicht der Fall. Ja. Umfang, Verhältnisumfang,
ja, wie groß muss der Schwung sein?
Genau. Ja, also Sam Putlab sagt, ideal, perfekt wäre 2/5 ausholen, 3/5 durchschwingen. Jetzt kannst du natürlich nicht im Schüler sagen, hol mal 2/5 aus und schwing mal 3/5 durch. Mhm. Aber so, ich finde immer so 1:1, 1/3, 2/3, das finde ich immer ganz gut. Also ein bisschen weniger, ein bisschen mehr.
Ne? Ja, genau.
Ja. Timing, sehr wichtig.
Ja,
Rhythmus?
Viele sagen, die sind zu schnell, die sind gar nicht zu schnell, die sind zu hektisch.
Mhm.
Ja. Weißt du, das ist ein Unterschied zwischen schnell und unrhythmisch oder hektisch.
Ganz genau. Geht aber auch in die andere Richtung. Ich habe wirklich mal so bei jedem 4., 5. in der Analyse, sagt das System, du bist zu langsam.
Ja, das genau, das gibt's auch. Ja.
Das denkt man ja das eigentlich
kommt
nicht. Ne?
Ja, das kommt aber daher, weil sie dann das Ding genau steuern wollen und nicht wackeln wollen.
Richtig, genau. Ne?
Und dann denken sie, wenn sie da jetzt wackeln, dann können sie es besser hinkriegen, wenn sie es langsam machen.
Genau.
Das ist nicht richtig, ne?
Genau, richtig. Also ideal ist es, wenn du bei so einem 4-Meter-Putt nur mal um so eine Zahl reinzuschmeißen, also die Ausholbewegung ist immer halb so schnell wie die Beschleunigung zum Ball. Mhm. Also in Zahlen 750 Millisekunden ausgeholt und Beschleunigung zum Treffmoment ungefähr 380 Millisekunden.
So, und das sagst du jetzt mal.
Und, ja, ich weiß.
Uschi?
Ich weiß. Und deswegen, das ist ja schwer, ich will es nicht zur Weltraumforschung machen, aber deswegen kommen ja diese wichtigen Triggerwords ins Spiel.
Ja, klar.
Die von vielen unterschätzt werden. Von vielen unterschätzt werden Triggerwords Coca-Cola.
Gin, genau, 1001.
1001, Gin Tonic. Also du siehst also, dass dieses Gin in der Ausholbewegung deutlich länger ist, als dann das Tonic hin zum Treffmoment.
Ja, oder dein Lieblingsding, Bayern München.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Ja, so.
Also, wenn einer unserer Zuhörer mal wirklich irgendwo mal in der Nähe eine Möglichkeit hat, mit einem Trackman zu putten, mal herauszufinden, es gibt ja auch viele Technik-Nerds oder auch eine Sam-Putt-Lab-Analyse.
Das bringt schon was, ne?
Ja, du kannst es abspeichern, du kannst es vergleichen und es bringt auch nicht nur natürlich das Verbesserungspotenzial, sondern einfach auch das Selbstvertrauen. Boah, es gibt Dinge, die mache ich richtig viel besser als gedacht.
Weißt du? So, genau. Und trotzdem insgesamt die vier wichtigsten Punkte oder der Ablaufplan für gutes Putten. Es beginnt alles mit dem grünen Lesen.
Genau.
Damit geht es überhaupt erstmal an. Jetzt ist ja die Frage, von wo liest man denn ein Grün? Und vielleicht kann man sich das so vorstellen. Die einfachste, es ist schwer in Worten zu erklären. Ich versuche das mal. Also wenn du ein Buch in der Hand hältst, dann hast du das ja in deinen Händen vor dir und dann kannst du dieses Buch lesen.
Ja.
Wenn man einen Bergab-Putt spielen muss, dann müsstest du dir vorstellen, du kippst jetzt dieses Buch in deinen Händen nach vorne weg runter von dir. Dann kannst du nicht mehr lesen.
Richtig.
So. Das bedeutet also, du müsstest, wenn du jetzt einen Bergab-Putt spielst, ja, erstmal auf die andere Seite hinter das Loch gehen, damit du quasi dieses Buch, diesen Putt wieder vor dir sehen kannst.
Richtig.
Also man muss immer den Ball oder den Putt von der tiefsten Seite lesen.
Ja.
Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Putt hast mit einem Break nach rechts runter, da musst du dich mal nach rechts unten stellen und musst mal von unten gucken, wie sieht das Ding überhaupt aus. Dann kann man viel bessere Sachen sehen.
Ja, du hast natürlich auch ganz viele optische Täuschungen.
Total.
Ja, ja, klar. Also auch je nachdem, wie die Sonne steht. Ne? Also man sollte immer mindestens zwei Perspektiven, diese Norden-Süden, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau.
Man sieht es bei Tourspielern, dass sie sich unheimlich stark bewegen und am besten auch alle vier Himmelsrichtung mit ins Spiel nehmen, da kann man schon, oder auch andere Spielsituationen sich vorstellen. Ne? Also was wäre, wenn ich hier liege und habe ich einen Bergauf, Bergab hat, dann hat das vielleicht auch einen Einfluss auf meine Zielrichtung beziehungsweise auf das Break.
Genau. Ne? Tourspieler sind gute Grünleser.
Ja.
Caddies sind fast noch bessere Grünleser. Ich weiß, dass die Top-Grünleser können ein halbes Grad Break erspüren im Stand. Und das ist natürlich Wahnsinn, ne? Und manchmal sieht man nichts, dann kann man trotzdem was spüren. Und soll ich dir mal sagen, wie man was spüren kann?
Sag mal.
Durch Rückwärtslaufen.
Ah, okay.
Okay? Also wenn du rückwärts läufst, spürst du ganz extrem, ob du bergab läufst oder bergauf gehst.
Okay.
Rückwärts. Und du musst mal darauf achten, wenn du das siehst im Fernsehen, wie oft die rückwärts laufend sich die Puttlinien angucken.
Spannend, ja.
Und das finde ich einen guten Trick. Also mal aufs Grün stellen, rückwärts laufen, spürst du sofort, geht's bergab.
Ja.
Ne? Cool. Dann hast du also das Grün gelesen, jetzt was machst du? Dann hast du den Punkt festgelegt, wo du hinspielen möchtest. Benutzt du jetzt den Strich auf dem Ball? Machst du das?
Also ich mach's für mich auf jeden Fall. Also ich mache es, also ich glaube, es sind 8 von 10 Tourspielern oder 9 von 10, die es auch machen. Du siehst es halt ganz oft, wenn die so die Kameras sehr nah an den Bällen sind, wenn sie auch die Bälle so im Raff liegen oder so. Du siehst oftmals bei den Tourspielern einen großen, dicken, fetten Strich drauf.
Haben ganz viele, haben die meisten, würde ich fast sagen, oder? Findest du jetzt nicht?
Ja, total. Also es gibt viele Amateurspieler, die es nicht machen. Gut, manchmal ist es halt gesundheitlich schwierig, weil sie sich nicht bücken können, das zu machen. Aber ich für mich mache es und ich würde es auch immer empfehlen. Es gibt aber auch viele, die echt ein Problem damit haben, ne? Also die dann sagst so, Papa, das richte doch mal aus. Nee, das macht mich völlig kirre.
Ja, gibt's auch, genau. Ja.
Also das Ausrichten finde ich gut. Bloß natürlich nicht den Fehler machen, das Ding jedes Mal zum Loch auszurichten, weil dann geht er nicht rein. Sondern schon dahin, wo du hin möchtest. Es gibt ja früher, gab es immer den Trick, ja, kipp ein Glas Wasser in die Richtung aus und dann guck, wo das Wasser hinläuft.
Das ist mir viel zu einfach,
muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Immer diese Prämisse, wirklich 1000 von 1000 unterschätzendes Break. Es gibt ja auch die sogenannte Aimpoint-Variante. Würde ich gerne mal ausprobieren, da bin ich ganz ehrlich. Auch da bin ich offen für neue Dinge, um das mal zu machen. Und was könnte denn, oder ich frage meine Schüler auch immer so, was ist, jetzt haben wir so einen 5 Meter, so ein bisschen leicht Downhill, ein bisschen Break nach rechts, was könnte denn jetzt so die Aufgabe sein für den Putt?
Ne?
Was meinst du, was die Leute sagen?
Ja, die sagen dann so dicht wie möglich ran wahrscheinlich.
Genau, ja, so dicht wie möglich ran, so eine Zwei-Putt-Strategie. Ne?
Genau,
dann gibt es ja auch welche, die sagen, naja, ich möchte nach dem Putt danach auf jeden Fall lieber einen Bergauf- als einen Bergab-Putt machen.
Ja.
Dann sage ich, das empfehle ich eigentlich gar nicht.
Mhm.
Weil die ja dann überhaupt keinen Break mehr einkalkulieren. Weißt du, also die wollen den bewusst an der Amateurseite vorbeispielen, so, und dann bei schnellen Grüns, Hochsommer, ja, dann kann sich das Ding richtig fies entwickeln und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann putte ich lieber 30, 35, 40 Zentimeter bergab als 2,5 Meter bergauf.
Weißt du? Ich frage die Leute, sag mal, welcher Ball ist denn schneller im Loch? Der 2 Meter bergauf putt oder der 2 Meter bergab putt? Da sagen 9 von 10 der 2 Meter bergab putt. Dann sage ich, das ist doch nicht euer Ernst. Ich sage, der bergauf geht, da ist doch viel schneller. Warum ist denn der schneller? Na, weil du den viel härter spielst, wenn du bergauf bist.
Ja, richtig.
Bergab tickst du den doch nur an, damit der da ganz langsam leicht reintrollern kann.
Ja,
ne?
Ja.
Also. Trotzdem, also da ist ja bezüglich Thema, ne? Vielleicht so zum Abschluss kommend, ne? Es werden mehr Putts verfehlt durch falsches Tempo als durch falsche Richtung. Tempo steht vor Richtung, ganz klar.
Länge vor Richtung.
Ja, immer. 99% der zu kurzen Putts gehen nicht rein.
Genau.
Am Mittwoch, das muss man sich merken, ja, das ist so. Und ansonsten, ansonsten muss man es halt auch üben.
Ja. Ne? Letzter Tipp, Steffen, von mir seitens Mental Break.
Ja.
Halte den Ball so lange wie möglich oben.
Genau so ist es. Und noch ein, von mir auch noch ein Tipp. Jetzt hat so ein Puttinggrün, manchmal ist es nicht sehr groß, dann gibt es nur 9 Löcher. Jetzt ist Kanonenstart, 800 Leute wollen sich einputten. Ne? Was macht man dann? Man ist nicht sauer, dass Klaus da hinten irgendwo an dem Loch puttet, sondern man nimmt ein Tee und man steckt sich ein Tee irgendwo ins Grün rein. Hat nämlich noch einen Vorteil. Die schlimmste Fläche, Grünfläche, ist der Bereich, dieser Meter, dieser zertrampelte ums Loch rum auf dem Putting-Übungsgrün.
Genau.
So, und da verspringen die, da verhoppeln die, da laufen sie. Ich habe mir angewöhnt, ich spiele fast gar nicht mehr auf dem Loch. Ich stecke mir ein Tee rein, da will ich hin und dann geht's los. Und in diesem Sinne geht's bei dir morgen auch los? Oder nee, nicht in nachher, ne?
Ich muss jetzt packen.
Ja, du musst jetzt packen. Wo packst du denn hin? Was machst du?
Geht's in 3 Stunden, 3,5 Stunden geht's nach Portugal, San Lorenzo an die Ergabe. Freue ich mich drauf mit der nächsten Gruppe.
Oh, es ist so
Thema Packen, Steffen, abgeschlossen, aber nicht wirklich abgeschlossen, weil in einer der nächsten Folgen zum Thema Putten werden wir intensiv über Putt-Übungen, Putt-Drills sprechen, was Richtung Längenkontrolle und mentale Aspekte betrifft. Oder?
Finde ich absolut super. Ich wünsche dir gute, wenige Putts in Portugal mit deiner Gruppe. Genieß die Zeit.
Vielen Dank.
Wetter ist schön. Ein paar Jungs von uns sind da unten auch.
Klasse.
Und freue mich aufs nächste Mal.
Mach's gut, Steffen.
Mach's
Danke.
Gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bällesuchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunker und Zunker.